Guten Tag, mein Name ist Anke Kasimir und ich bin forensische Pflegesachverständige. Dazu gibt es immer viele Fragen und einige, hoffe ich, kann ich auch diesbezüglich beantworten. Wie kommt man überhaupt dazu, forensische Pflegesachverständige zu werden? In meinem Fall war es so, dass ich mich gefragt habe, wenn ein Obduzent einen Menschen obduziert hat und feststellt, dass dieser Mensch einem Pflegefehler erlegen ist in einer Pflegeeinrichtung oder auch ambulant oder in häuslicher Pflege, dann wird er häufig aufgefordert, dazu ein Gutachten zu schreiben. Aber dieser Obduzent, dieser Rechtsmediziner, kann ja die pflegerische Sprache, sprich die Daten und die Dokumente, gar nicht auslesen. Was passiert also dann? Wird der Fall abgeschlossen? Fragezeichen. Und das hat mich umgetrieben. Und da habe ich gedacht, so, da musst du jetzt einfach mal einsteigen. Und somit habe ich die rechtsmedizinischen Institute diesbezüglich angeschrieben und auch die Staatsanwaltschaften in Deutschland angeschrieben und um Antwort Informationen zu dieser Fragestellung gebeten. Und herauskam, dass die genau die gleiche Fragestellung im Kopf hatten und tatsächlich sehr dankbar waren. Ich habe nach dieser Fragestellung wirklich viele Antworten bekommen, auch dankbare Antworten von Rechtsmedizinern, von Staatsanwälten. Und damit habe ich eigentlich die Arbeit begonnen. Aber wie das häufig so ist, man stürzt sich irgendwo rein und denkt, oh Gott, was hast du jetzt angezettelt? Musste ich mich natürlich auch mit der Materie beschäftigen. Das bedeutet ganz viel Rechtsmedizin, auch ganz viel medizinisches Wissen von damals nochmal nachholen. Von Beruf her bin ich Krankenschwester, habe mich mehrfach fortgebildet, was auch notwendig ist, um diese Tätigkeit jetzt zu machen. Denn die eigene Weiterbildung, die Kompetenzerweiterung, die hört nicht auf. Und wie man vielleicht auch noch hört, tut es auch ein 8-Stunden-Tag nicht. Entschuldigung. Wie sieht ein beruflicher Alltag heute bei mir aus? Und was passiert, wenn ich von der Staatsanwaltschaft oder der Polizei mit einem Fall beauftragt werde? Also zunächst ist es so, dass die Staatsanwaltschaft beauftragt und erst die Polizei im Auftrage der Staatsanwaltschaft tätig wird. So rum ist es. Und der Staatsanwalt wird dann tätig, wenn zum Beispiel eine Familie zu ihm kommt und sozusagen bei ihm direkt Anzeige erstattet. Dann hat er die Aufgabe zu entscheiden, ob er dem nachgeht oder nicht. Oder aber es geht jemand zur Polizei und erstattet dort Anzeige. Dann wird es auch weitergeleitet zur Staatsanwaltschaft und die entscheidet dann, ob dem nachgegangen wird oder nicht. Und wichtig ist immer, ob dem nachgegangen wird oder nicht, ob es sich um ein die Gesellschaft betreffendes Problem, Gefahr handelt. Dann wird er natürlich das nicht zu den Akten legen. Wenn der Staatsanwalt dann tätig wird, dann braucht er ja auch entsprechende Unterlagen. Zum Beispiel, eine Tochter erstattet Anzeige, weil die Mutter in einer Pflegeeinrichtung ihrer Meinung nach fehlerhaft, falsch gepflegt wurde, also einen Schaden davon getragen hat. Unter Umständen kann die Tochter das gar nicht beurteilen. Und das trägt sie zur Polizei oder eben gleich zum Staatsanwalt und trägt ihr Vorliegen vor. Die Polizei muss es aufnehmen. Es wird zur Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Und der sieht eine gesellschaftliche Gefahr, weil natürlich noch andere Bewohner in dieser Einrichtung gepflegt werden. Er selber kann ja aber gar nicht entscheiden, ob nun eine Gefahr vorliegt, ob die Anzeige berechtigt ist oder nicht. Und dann braucht er Hilfe. Er braucht jemanden, der ihm dann die Unterlagen, die er durch die Polizei einholen lässt, sprich Hausdurchsuchung, übersetzt und auseinandernimmt und erklärt. Kommen wir nochmal zurück zu der Frage, wie kommt der Staatsanwalt an die Unterlagen? Also, er beauftragt die Polizei, sprich das LKA, in die Einrichtung zu gehen und die Pflegeunterlagen einzuholen. Und man hört schon, ich betone es sehr, Pflegeunterlagen. Wenn diese Pflegeunterlagen abgeholt werden sollen, kann die Polizei natürlich überhaupt nicht sehen, ist es das, was die Sachverständige, die die Unterlagen dann ja überprüfen soll, benötigt oder nicht. Das ist immer ein Problem, weil der Staatsanwalt müsste ja eigentlich konkret schon eine Liste haben, die er dann der Polizei im LKA mitgibt, welche Unterlagen eingefordert werden. Wenn das nicht der Fall ist, aus irgendwelchen Gründen, weil die Sachverständige nicht aufgepasst hat oder warum auch immer, wenn das nicht der Fall ist, dann werden wahrscheinlich nicht alle Unterlagen komplett übergeben, weil alle Personen mit der Situation Hausdurchsuchung natürlich völlig überfordert sind. Häufig wird auch die Sekretärin in einer großen Pflegeeinrichtung beauftragt, die Unterlagen rauszusuchen, womit sie natürlich ebenfalls total überfordert ist. Also dann ist es so, dass diese Unterlagen x-mal hin und her geschickt werden, bis endlich alle Unterlagen da sind. Manchmal möchte die Einrichtung die Unterlagen auch gar nicht herausgeben, was natürlich dann nicht ganz so optimal ist für die Pflegeeinrichtung, aber auch für die Arbeit der Sachverständigen. Dann muss man mit dem Staatsanwalt gemeinsam schauen, wie man weiter vorgeht. Es gibt auch Fälle, wo mit dem Staatsanwalt abgesprochen wird, dass man, wenn eine Einrichtung besonders hartnäckig verweigert, dass man dort mal gemeinsam hingeht und sich den Computer ansieht. Dafür ist es wichtig, dass die Sachverständige sich mit Computerprogrammen im Großen und Ganzen so auskennt, dass sie quasi bei jedem Programm die richtigen Knöpfe drücken kann und weiß, wo sich was befindet. Die nächste Frage, die bezieht sich auf die vorhandene Schnittstelle zwischen Pflege, Justiz und Forensik. Das ist in der Tat eine sehr besondere Kombination. Die Frage ist, welche Bedeutung hat die pflegerische Expertise in juristischen Verfahren? Tatsächlich hat die pflegerische Expertise eine sehr große Bedeutung, denn welche andere Berufsrichtung kann denn die pflegefachlichen Unterlagen, sprich die Risikoerkennung, die Handlungsanweisung, die Umsetzung der Expertenstandards, die Pflegesysteme, den Pflegeprozess, die Ergebnisse, die Pflegevisiten, die Anleitung von den Mitarbeitern, oder auch die Dienstpläne auslesen. Ganz großes Fragezeichen. Das können doch nur ausgewiesene Pflegeexperten. Die sich Jahrzehnte in diesem Bereich umgetan haben, viel gesehen haben, viel Erfahrung haben und das gepaart mit einer Extremkompetenz. Die können diese Schnittstelle ausleben und beruflich umsetzen. Die nächste Frage handelt sich darum, ob es auch Fälle gibt, die mich ganz persönlich bewegen und ganz persönlich gefordert haben, beruflich oder persönlich. Da muss ich einmal kurz nachdenken, aber mich bewegt alles. Mich fordert auch alles, weil jeder Fall ist ganz besonders. Denn es handelt sich ja nicht nur um ältere Personen, sondern es handelt sich ja um alle möglichen Personen. Es geht hier wirklich von Neugeborenen los bis hin zum 100-Jährigen. Und vielleicht beantworte ich es mal so ganz persönlich bewegt, hat mich ein Fall, da ging es um Kindesmisshandlung, um sexuelle Misshandlung von zwei kleinen Kindern, 2 und 4 Jahre alt, in einer Familie, was über Jahre nicht aufgefallen ist, aber irgendwann dann doch. Und das Jugendamt hat es nicht geschafft, die Kinder aus dieser Familie zu holen. Die Eltern haben quasi eingeklagt, dass sie ihre Kinder behalten. Gleichzeitig mussten diese Kinder wegen Beantragung eines Pflegegrades aber auch begutachtet werden. Also das war eine ganz, ganz seltsame Situation. Und so durfte ich die Kinder auch kennenlernen. Ich habe sie dann kennengelernt, als die Polizei es geschafft hat, die Kinder aus dieser Familie zu holen. Und dann sind diese Kinder in den Zeugenschutz gekommen, wurden untergebracht. Die Eltern haben natürlich nicht gewusst, wo, und sollten es auch nicht wissen, aber es lag ja eine Gerichtsakte vor. Und da, in dieser Gerichtsakte, stand die Adresse der Pflegefamilie. Nun ging es darum, die Pflegekinder zu begutachten, aber es durfte keine Spur nach außen gehen. Und diese Kinder waren natürlich höchst, höchst verstört. Diese Situation da, also objektiv zu arbeiten, das war schwierig. Also das hat mich tatsächlich persönlich mitgenommen. Und beruflich, wie gesagt, nehme ich alle Fälle mit, aber beruflich fordert einen so etwas, wenn zum Beispiel in einer häuslichen Pflegesituation solche Überforderungstendenzen stattfinden, dass zum Beispiel der Vater oder die Mutter zu Tode gepflegt werden. Also mit Wissen, mit Vorsatz. Dass zum Beispiel die Ehefrau ihren Mann pflegt, Pflegegrad 5. Die gesamten Mitglieder der Familie kommen und unterstützen auch und sehen, dass dieser Mensch abbaut und abbaut und abbaut und irgendwann keine Muskeln mehr im Körper hat, eingefallen ist, die Rippen sichtbar sind, der nicht mehr isst, nicht mehr trinkt, also auch kaum mehr was bekommt und irgendwann an Auszehrung stirbt. Also das sind Herausforderungen, wo man sich fragt, wie kann sowas passieren? Dieser Fall, von dem ich jetzt gerade sprach, der ist erst dann aufgefallen, als aus diesem Haus ein so übler Leichengeruch kam, dass die Nachbarn sich bei der Polizei gemeldet haben. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn dieses Haus abseits gestanden hätte und niemand hätte den Geruch bemerken können. Was hätte diese Familie denn mit dem Leichnam gemacht? Fragezeichen. Keine Ahnung. Ja, ich werde gefragt, welche Herausforderungen begegnen mir bei der Erstellung von Gutachten, sei es inhaltlich, organisatorisch oder auch im Umgang mit verschiedenen Institutionen. Also besondere Herausforderungen bei der Erstellung von Gutachten inhaltlich ist es, sie so ausführlich zu gestalten, dass derjenige, der sie angefordert hat und der sie liest, ein vollumfängliches Bild hat. Manchmal reichen 40 Seiten, aber manchmal werden das auch 140 Seiten. Das ist immer ganz unterschiedlich. Auch möchte man natürlich es so wissenschaftlich gestalten wie notwendig, aber man kann das Gutachten auch nicht damit überfrachten, dass man nun jeden Expertenstandard detailliert aufführt. Der es liest, muss davon ausgehen, dass der das Gutachten schreibt, darüber auch Wissen hat und auch die Kompetenz, es so auszugestalten, dass es inhaltlich korrekt ist. Aber dieses, ich sage jetzt mal, Weglassen von Ausgestaltung, zum Beispiel Expertenstandsleitlinien, wird einem dann wiederum auch wieder zum Vorwurf gemacht, nämlich natürlich von den Anwälten, die gerne etwas anders lesen, anderes lesen würden. Also ich musste mich tatsächlich daran gewöhnen, dass ich immer angegriffen werde. Von der einen oder von der anderen Seite. Selten von beiden. Das war zu Anfang wirklich eine schwere persönliche Herausforderung, weil ich gedacht habe, oh Gott, du machst es nie richtig. Aber das stimmt so nicht, weil meine Aufgabe ist es, das sachlich und fachlich wissenschaftlich so aufzuarbeiten, dass es jeder verstehen kann, dass ich auch jederzeit nachweisen kann, dass es korrekt ist. Und es ist die Aufgabe der Anwälte, und es handelt sich hier meistens um sehr große Rechtsanwaltskanzleien, Kanzleien, die wirklich auch hart sind im Umgang und unter die Gürtellinie gehen, die haben die Aufgabe, für ihren Mandanten das Beste rauszuholen. Und so gestaltet sich es eigentlich immer, dass mindestens einer gegen einen argumentiert. Das ist aber normal. Die besondere Herausforderung organisatorischer Art, Entschuldigung, da muss ich mal was trinken. Das ist auch interessant zu beantworten, denn es gibt kaum Fälle, die einmal in die Hand genommen zu Ende bearbeitet werden können. Wie ich schon zu Anfang gesagt habe, ist es häufig so, dass die Polizei sich zwar bemüht, die Unterlagen aus der Einrichtung zu holen, aber diese nicht vollständig sind. Ob gewollt oder nicht, es ist unterschiedlich. Dann bekomme ich zwar diese Unterlagen, stelle fest, sie sind nicht vollständig, spreche mit dem Staatsanwalt oder schreibe ihm und der beauftragt dann mit meiner Liste die Polizei nochmal. So, dafür braucht der Staatsanwalt die gesamte Akte aber wieder zurück. Vielleicht habe ich mit dem Gutachten schon angefangen oder ich habe es noch wieder weggelegt. Auf jeden Fall geht die Akte wieder hin. Dann schickt der Staatsanwalt das LKA wieder los und das steht dann in der Einrichtung und fordert die Unterlagen ab und bekommt zur Antwort, sowas haben wir hier nicht. Dann ruft er mich an und sagt, oh, Frau Kasimir, können Sie mir mal helfen, können Sie mal übersetzen, was Sie hier für Unterlagen haben wollen? Und dann erkläre ich das der Einrichtungsleitung. Eventuell geben Sie es dann raus, eventuell auch nicht. Auf jeden Fall kommen dann diese Unterlagen mit der Akte wieder zu mir zurück und ich kann weiterarbeiten oder auch nicht. Und so geht das Spiel häufig hin und her. Man kann sich vorstellen, dass dann die Situation entsteht mit vielen, vielen anderen Fällen aus ganz Deutschland, dass man schon mal 10 Fälle hat, die man nebeneinander bearbeiten muss. Und das ist ja nicht alles. Wir wissen ja, dass man auch noch andere administrative Dinge zu tun hat, auch noch Sozialgerichtsfälle, das alles läuft ja nebeneinander und diese Nervenstärke muss man haben. Wenn man gerne erst einen Fall zu Ende arbeiten möchte und dann den nächsten anfängt, das wird einfach nicht gehen. Und es drückt immer die Zeit. Jeder Staatsanwalt sagt, das wäre schön, wenn Sie das schnell fertig machen können. Ist nicht so einfach, denn ich arbeite ja hier nicht nur in Hamburg, wo ich wohne, sondern ich arbeite ja in ganz Deutschland. Und unter Umständen muss man sich dort auch mal hinbewegen. Das dauert. Die Herausforderung mit den im Umgang, Entschuldigung, mit den verschiedenen Institutionen. Ja, es ist eine Herausforderung, aber man lernt auch damit umzugehen. Man geht also um mit den direkten Ansprechpartnern, dem Staatsanwalt. Man geht um ganz direkt mit Ansprechpartnern vom LKA. Man geht um mit Landgerichten, die im Endeffekt ja diese Fälle auch dann auf den Tisch bekommen und zu den Verhandlungen man ja auch als Sachverständige dann geladen wird. In solchen Fällen sitzt man meistens dann aber nicht, wie es alle kennen, auf seinem Sachverständigenstuhl in der Mitte, sondern man sitzt dann beim Staatsanwalt, bei der Staatsanwältin auf der Bank, die ja dann das Gutachten im Vornherein auch erbeten hat. Aber das heißt nicht, dass man dann immer aussagen muss, sondern Man wird dann gefragt und man hat dann auch vor dem Richter Fragerecht meistens. Also der Richter räumt einem dann Fragerecht ein, sodass man die Angeklagten dann auch neben der Staatsanwaltschaft befragen darf. Die Pflege bei meiner Tätigkeit erlebt man aus ganz verschiedenen Perspektiven. Und die Frage ist jetzt, werden große systemische Schwächen deutlich? Oder was müsste sich in Deutschland grundlegend ändern? Ja, das sind zwei interessante Fragen. Ich glaube, eine große Schwäche auf diesem Gebiet meiner Arbeit ist, dass die Daten nicht zusammengeführt werden. Meine Kollegin Tanja Gebler und ich haben versucht zu recherchieren, wie viele Pflegesachverständige gibt es in Deutschland, die ausgebildet wurden, sprich weitergebildet wurden über mindestens 12 Monate. Wo wurden sie ausgebildet, weitergebildet? Und es gibt keine Antwort. Also die Institutionen, die weiterbilden, die geben unter Umständen keine Informationen oder können es auch nur grob sagen. Dann sind die Werte auch aufs Jahr überhaupt nicht herauszuarbeiten. Wie viele Sachverständige ihrer Tätigkeit nachgehen, ebenfalls nicht. Und wie viele Sachverständige davon forensisch tätig sind, ist leider auch nicht auszuarbeiten. Ich glaube und ich meine, das so verstanden zu haben, dass es in Österreich anders ist, dass dort die Daten zusammengeführt werden, dass es da eine Datenbank gibt, wo die tätigen Sachverständigen auch herauszulesen sind. Das ist hier nicht so. Das finde ich sehr schade. Weil so kann man auch nicht gut ein Netzwerk aufbauen. So kann man sich auch nicht gut weiterhelfen oder gegenseitig unterstützen eines Einzelkämpfers. Es müsste sich meiner Meinung nach ändern, dass jeder macht, was er will. Ich glaube, es müsste deutschlandweit dafür eine Datenbank geben, die immer aktuell ist, wo man weiß, wie viele Sachverständige, wo sind sie, in welchem Bereich sind sie tätig und mit welcher Expertise, damit da es ja auch eine gesellschaftliche Aufgabe ist, die ich hier mache und die meine Kollegen und ich machen, dass die auch gut erfüllt wird. Ich bin in mehreren Kammern und Fachverbänden gelistet. Nicht unbedingt aktiv. Meine Aktivität besteht darin, dass ich die Kammern und Fachverbände dann unterstütze, wenn sie es wünschen, indem ich Vorträge mache, PowerPoint-Präsentationen aufkläre, weiterbilde. Das ist so meine Arbeit. Eine andere aktive Unterstützung schaffe ich einfach zeitlich nicht. Aber ja, ich bin in wo es möglich ist, da bin ich auch Mitglied. Und das halte ich auch für ganz wichtig. Es geht jetzt hier nochmal um die Rolle. Welche Rolle spielen diese Strukturen für die Professionalisierung und Sichtbarkeit in der Pflege? Wie erlebst du deren Einfluss? Ist die Fragestellung an mich. Ich glaube, dass diese Kammern und Verbände ganz wichtig sind und wichtige Aufgaben erfüllen. Aber ich glaube, auch hier ist es nicht sinnvoll, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht. Ich glaube, das müsste besser zusammengeführt werden. Jeder Verband und jede Kammer macht ihre Arbeit sicherlich sehr professionell. Aber wie gesagt, jeder macht es für sich. Und ich glaube, das müsste anders laufen und das vielleicht auch in Verbindung mit einer Datenbank über die Pflegesachverständigen, sodass das auch besser geleitet und gelenkt werden kann. Es gibt auch einige schwarze Schafe, die vielleicht auch dann ein bisschen besser gelenkt werden können. Ich glaube, dass das so noch nicht zu Ende gedacht ist, aber das liegt nicht in meiner Macht, das besser zu machen. Wir sind in der Vorbereitung, meine Kollegin Tanja Gebler und ich sind in der Vorbereitung für eine Weiterbildung, die nennt sich Forensic Nurse. Ja, das halten wir für ganz wichtig, hier nochmal tiefer einzusteigen. Und zwar wird diese Weiterbildung uns nochmal weiter sensibilisieren. Natürlich sieht man und hat auch eine gewisse Sensibilität in Bezug auf menschliche Verletzungen, vielleicht die auch nicht ganz so offensichtlich sind, aber die Wahrnehmung, die kann sicherlich nochmal etwas gefördert werden und auch tiefer gehen. Ich will ein Beispiel nennen. Nicht selten ist es so, dass man bei Begutachtung jetzt im sozialrechtlichen Bereich nicht unbedingt sieht, dass jemand sich selbst verletzt hat, aber bereits in der Anamneseerhebung oder im Gespräch einfach wahrnimmt, dass das möglich sein könnte. Und man eine ganz sensible Art und Weise benötigt, um dann auch an die Person heranzukommen. Man kann ja nicht einfach sagen, darf ich mal ihre Arme sehen, darf ich mal ihre Beine sehen. Viele Selbstverletzungen finden auch im Intimbereich statt. Das heißt, selbst wenn man sich dann die Arme und die Beine ansieht, findet man das nicht, sieht man das gar nicht. Und da hinzukommen, in Übereinstimmung mit der Person, mit dem Einverständnis und mit der Erlaubnis, dann die Möglichkeit zu erhalten, diese Verletzung in Augenschein zu nehmen. Das ist nicht ohne, das ist schwierig. Und ich glaube, dass die Weiterbildung uns da auch noch mal ein Stück weiterbringt, diese Erlaubnis zu erhalten und da auch gut im Gespräch zu sein. Das nächste ist natürlich, dass dann diese geprägten und verletzten Menschen einen bitten, diese Verletzung nicht aufzuschreiben. Das heißt, man hat zwar mit dem Menschen jetzt die Übereinkunft, ja, sie sind da, aber man soll es nicht ins Gutachten aufnehmen. Das nochmal ist dann eine weitere Herausforderung im Gespräch mit dieser bereits tief und stark verletzten Person, die Erlaubnis zu bekommen, das doch zu tun. Denn wenn man das dann im Gespräch vielleicht unter anderem dann mit dem Richter auch einmal bespricht, was man tun soll, dann wird die Antwort immer sein, die Person hat den Prozess angestrengt, von daher kann man das auch nicht weglassen. Also diese Momente sind nicht ganz einfach, aber ich denke, dazu nochmal tiefergehend sich vorzubilden, kann nicht verkehrt sein. Natürlich wird auch hier nochmal eingegangen auf die verschiedenen Verletzungsarten, von Strangulation zu Ersticken. Auch das wird nochmal behandelt und ich denke, das wird uns auch nochmal helfen, auch in Bezug auf unsere jährlichen Obduktionen, die wir durchführen, hier nochmal ein bisschen mehr Wissen zu vertiefen. Ich werde hier gefragt, wie erkennst du in deiner Arbeit Anzeichen von Gewalt, Vernachlässigung oder so sogar strafbaren Handlungen im Pflegekontext? Wie geht man damit professionell um? Ich habe eben schon mal dazu etwas gesagt, aber ich glaube, man muss mit allen Sinnen arbeiten. So kann es auch niemals sein, dass man nur durch ein Telefongespräch eine Begutachtung durchführt. Das wird niemals reichen. Manche Begutachtungen können auch nicht innerhalb von 2 Stunden durchgeführt werden. Bei manchen Fällen, das liest man dann schon in den Akten, es ist notwendig, ein Kind über einen halben Tag zu begleiten oder sogar über fast einen ganzen Tag. Wenn eine Begutachtung, eine Begleitung so lange stattfinden muss, muss man sich natürlich vorher vom Gericht oder vom Staatsanwalt die Erlaubnis einholen und das auch begründen. Aber die Erlaubnis wird man dann auch bekommen, weil viele Erkrankungen, viele Bedarfe sind so erheblich, dass man da mit einer kurzen Zeitspanne nicht weiterkommt. Und auch um zum Beispiel Gewalt oder sexuelle Misshandlungen im Kontext zu erkennen, kann es auch sein, dass eine lange Begutachtung notwendig ist oder auch um überhaupt erstmal eine Verbindung herzustellen und eine Vertrauensbasis herzustellen, kann es auch wichtig sein, vielleicht sogar zweimal zu begutachten. Aber das liest man eigentlich schon dann in den Akten heraus, wenn es notwendig ist. Manche Verletzungen sind ja offensichtlich. Ja. Also man hat zu tun mit Vergewaltigungen, auch im Altenheim, im Pflegeheim, in der ambulanten Pflege. Man hat zu tun mit Strangulation, mit Gewalt auf das Gesicht, auf den Bauch, gebrochenen Rippen, Dekubitalgeschwüre, mit Hautrissen, mit Maden in Wunden, mit abgestorbenen Zehen. Also man hat ja mit allen möglichen strafbaren Handlungen, die es dann ja meistens sind, wegen Unterlassen, Körperverletzung im Pflegekontext zu tun. Selten wird man da sagen, okay, es gab keine andere Möglichkeit. Dafür haben wir in Deutschland einfach zu gute pflegewissenschaftliche Grundlagen. Ja, jetzt wollen wir noch mal einen Blick nach vorne werfen. Was wünsche ich mir von der Zukunft der Pflege, insbesondere im Bereich der forensischen Pflege? Was gibt mir Hoffnung, dass sich etwas verändert? Also, im Großen und Ganzen wünsche ich mir eigentlich erstmal für die Pflege, dass die Pflege verrichten und auch die die Hand darauf haben, die sie lenken und leiten und die Fürsorge der Menschen, ob klein oder groß, in der Hand haben, dass die sich etwas mehr Zeit nehmen für ihre Kompetenzerweiterung, für ihr Wissen, um die Pflege rechtmäßig, pflegefachlich, fachlich und sachlich auf die richtigen Füße zu stellen. Mir fällt auf, dass zu oberflächlich mit den bereits vorhandenen pflegewissenschaftlichen Grundlagen umgegangen wird. Das, denke ich, müsste besser, systematischer umgesetzt werden. Das liegt auch nicht in meiner Macht. Ich kann nur aufdecken, was nicht richtig ist und warum es vielleicht nicht richtig gelaufen ist mit den verschiedenen Institutionen, über die wir gesprochen haben. Aber das wäre mein Appell, sich da mehr Zeit und mehr Ruhe zu nehmen, um wissenschaftlicher zu arbeiten. Ich denke, da kann sich vieles zum Besseren verändern. Mit Blick auf die forensische Arbeit wird sich, und das zeigt das Interesse an diesem Thema, die vielen Interviews, die vielen Podcasts, ich glaube, hier werden sich noch mehr Menschen aus dem pflegefachlichen Bereich auf den Weg machen, diese Arbeit zu verrichten. Und ich denke, einige werden sagen, also das ist zu viel. Den Druck kann ich auch nicht aushalten, weder zeitlich noch fachlich. Aber ich denke, einige werden sich da auch genauso festbeißen wie ich und auch Spaß haben an der Arbeit. Und ich liebe meine Arbeit. Also ich kann das nicht sagen, das ist eigentlich für mich keine Arbeit in dem Sinne, sondern es ist eine Aufgabe. Und für mich ist es, mache ich das, was ich gerne machen möchte. Okay, ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick geben. Ansonsten stehe ich für Fragen jederzeit zur Verfügung. Ich wünsche einen schönen Tag.